Hier ist Sim Junkies, der Podcast für Simulationstraining, Notfallmedizin und gute Lehre. Mein Name ist Tobias Sambale und ihr hört ein Format von Skillcube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sim Junkies. Dieses Mal wieder mit einem unserer 12 Tipps für gute Lehre. Heute mit Tipp 4. Wie kommen wir auf diese Tipps? Wir haben einen Artikel als Basis genommen und die Tipps ein wenig ausgearbeitet. Der Artikel ist ein Beitrag aus dem Medical Teacher mit dem Namen 12 Tips for Applying the Science of Learning to Health Professions Education aus dem Jahr 2017 und er stammt von Gooding, Mann und Armstrong. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Tipp 4. Verteilt die Lerneinheiten. Das Aufteilen und Wiederholen von Lernstoff in einem bestimmten System wird als Spaced Repetition bezeichnet. Das Prinzip wird oft beim Lernen von Vokabeln angewendet, ist aber universell einsetzbar. Ein eher klassisches Beispiel ist der Karteikasten, bei dem eine Karteikarte, wenn sie gelernt wurde, in ein bestimmtes Fach eingeordnet wird, um sie nach einiger Zeit zu wiederholen. Das macht man dann immer wieder, bis die Karte irgendwann nur noch sehr selten wiederholt werden muss. Erinnert man den Karteninhalt nicht korrekt, wird die Karte in eines der vorangegangenen Fächer eingeordnet und dementsprechend schneller wiederholt. Neben dem analogen Karteikasten gibt es auch digitale Spaced Repetition Systeme wie die kostenfreie und sehr mächtige Software Anki. Der Reiz eines Spaced Repetition Systems ist folgender. Man lernt nur die Dinge, die man auch wirklich wiederholen sollte. Ein einfaches Beispiel ist das Wort Danke, das man in nahezu jeder Sprache relativ schnell lernt und lange erinnern kann, während man ein Wort wie Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren vielleicht eher schlechter erinnert und häufiger wiederholen muss, wenn man nicht gerade beruflich mit Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren zu tun hat oder sich im Alltag gerne und vor allem häufig über Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren unterhält. In unserer Folge zum Verstärkungslernen wurde bereits auf die Vergessenskurve nach Ebbinghaus eingegangen. Menschen vergessen gelernte Inhalte insbesondere dann, wenn sie kontextlos sind, nach einem relativ festen Muster. Ebbinghaus hatte in seinen Versuchen unzusammenhängende Silben gelernt. Nach 20 Minuten fehlen schon 40%, nach 60 Minuten 55, nach einem Tag 76 und so weiter. Wäre diese zeitliche Abfolge des Vergessens eine Art Naturgesetz, dürfte ein Effekt wie bei Danke und Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren eigentlich nicht auftreten. Beide Wörter würde man bei gleicher Wiederholungszahl gleich gut erinnern. Zwar benutzt man Danke im Alltag viel häufiger, allerdings erinnert man es auch dann besser, wenn man es eine Weile nicht in der Zielsprache benutzt hat. Wieso ist das so? Die Antwort darauf ist wichtig, denn wenn wir sie verstehen, können wir Lernprozesse viel effektiver machen. Dazu müssen wir einen Blick in drei fundamentale biologische Prinzipien des Lernens werfen. Das erste ist die netzwerkartige Struktur des Gehirns, das zweite ist unsere Neigung zum Energiesparen und das dritte ist die sogenannte Langzeitpotenzierung. Netzwerkeffekte. Das Gehirn ist als Netzwerk organisiert. Nervenzellen, auch Neuronen, verbinden sich miteinander über Synapsen und können auf diesem Wege Signale von einem Punkt zum nächsten senden. Das Gehirn verfügt über rund 8 Milliarden Nervenzellen und kann auf diesem Wege 100 Billionen Synapsen bilden. Das ist eine Zahl mit, ich zähle sie mal für euch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 Nullen. Das muss man sich mal vorstellen. Stellt man sich diese Synapsen nun als Brücken vor, über die das Signal laufen kann und begibt sich in die Vogelperspektive, kann man zahlreiche kleine und größere Netzwerke sehen. Diese Netzwerke stellen die Speicherformen von Informationen dar. Lernen wir ein neues Wort, zum Beispiel Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren, wird dieses Wort in Form eines winzigen Netzwerks gespeichert, wie eine Art Morsecode. Stellt euch das so vor wie eine Stadt, auf die ihr von oben aus dem Weltall schaut. Ihr seht, bestimmte Teile dieser Stadt sind erleuchtet. Und man kann sich sicher gut vorstellen, wenn man sagt, oben links ist ein Netzwerk, also eine Art Verbindung von verschiedenen Beleuchtungen. Und das geht immer dann an, wenn das Wort Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren gebraucht wird. Dabei wird das Wort mit zahlreichen anderen, bereits bestehenden Netzwerken verknüpft. Welche das sind, entscheidet sich je nachdem, was wir über Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren erfahren haben und wie unser Vorwissen aussieht. Es könnte zum Beispiel mit dem Netzwerk verbunden werden, das Informationen über Esterasen, also Enzyme, die in der Lage sind, Ester hydrolytisch in einen Alkohol und eine Säure aufzuspalten, enthält. Oder aber wir lernen vielleicht, dass es chemische Kampfstoffe, zum Beispiel VX oder Sarin, gibt, bei denen die Acetylcholin-Esterase gehemmt wird und es erfolgt eine Verknüpfung zu den Nervenzellen, die mit taktischer Einsatzlagen zu tun haben. Ganz gleich, welche Verknüpfungen erfolgen, sie sind notwendig zum Lernen und sie kosten Energie. Bleiben wir bei dem Beispiel der Stadt. Nun leuchtet nicht mehr nur oben links aus der Vogelperspektive ein Netzwerk auf, sondern oben links und unten rechts. Und diese beiden Netzwerke gehen dann immer zusammen an und wir können uns viel leichter beispielsweise an chemische Kampfstoffe erinnern, wenn wir an Acetylcholin-Esterasen denken. Energieaufwand. Alle Lebensvorgänge kosten Energie. Das gilt sowohl für Bakterien als auch für Wirbeltiere. Alle Lebewesen nehmen Energieträger auf und verwenden diese, um ihren Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Im Falle der Bakterien können diese Energieträger sehr vielgestaltig sein. Tiere haben allesamt gemeinsam, dass sie auf Kohlenhydrate, Fette oder Proteine als Energieträger angewiesen sind. Aber ganz gleich, welcher Energieträger genutzt wird, es entsteht eine Energiebilanz, die im Idealfall neutral oder vielleicht leicht positiv ist. Eine negative Energiebilanz führt über kurz oder lang dazu, dass bestimmte Leistungen des Organismus nicht mehr aufrechterhalten werden können. Alle Lebewesen können einige lebensnotwendige Prozesse für eine Zeit herunterfahren, um Energie zu sparen, allerdings gelingt das nicht auf Dauer. Da Nahrungsmittel über einige Millionen Jahre ein sehr begrenztes Gut waren, haben sich evolutionär betrachtet energiesparende Stoffwechselprozesse durchgesetzt. Das bietet viel Leistung mit wenig Energieeinsatz. Langzeitpotenzierung. Damit aber die richtigen Netzwerke gebildet werden und dann auch noch stabil bleiben, muss es neben dem einfachen Ausbilden von Synapsen noch etwas anderes geben. Eine kurze Erinnerung. Während wir diesen Text hier eingesprochen haben, haben sich zahlreiche Synapsen bei uns gebildet und während ihr ihn hört, bilden sich Unmengen an Synapsen bei euch. Ob diese Synapsen aber erhalten bleiben, ist eine andere Frage. Jeder von uns kennt es, dass wir uns erst letzte Woche mit etwas Neuem und Lehrreichen befasst haben, dann aber so sehr mit anderen Dingen beschäftigt waren, dass wir uns heute kaum noch an Details zu diesem Thema erinnern können. Synapsen brauchen also einen stabilisierenden Mechanismus und der nennt sich Langzeitpotenzierung. Ziel ist, dass nicht nur ein starker Reiz eine Erinnerung zurückbringt, so zum Beispiel eine erneute Erklärung, was ein Acetylcholin-Esterase-Inhibitor ist, sondern auch ein schwacher Reiz, so dass einem, wenn man über taktische Einsatzlagen spricht, direkt einfällt, dass es bestimmte Nervenkampfstoffe gibt, die die Acetylcholin-Esterasen hemmen, ohne dass diese nochmals explizit angesprochen wurden. Langzeitpotenzierung kostet aber ebenfalls Energie und steht somit dem Prinzip des Energiesparens entgegen. Es muss sich für das Gehirn also lohnen, die Energie aufzuwenden. Und was hat das jetzt mit Spaced Repetition zu tun? Da der Organismus und damit auch das Gehirn eine Tendenz zum Energiesparen hat, werden nur die Netzwerke dauerhaft aufgebaut, die als relevant und wichtig markiert werden. Ziel ist es ja immerhin, möglichst viel für das eigene Überleben zu lernen, ohne dabei eine negative Energiebilanz zu erhalten. Das Gehirn filtert also im großen Stil. Da der Filterprozess nicht abgeschaltet werden kann, benötigt das Gehirn Anreize dafür, bestimmte Dinge nicht zu filtern. Und das geht, indem wir ihm immer wieder zeigen. Das hier ist relevantes Wissen. Der Energieeinsatz lohnt sich. Baue dafür ein Netzwerk und stabilisiere es durch Langzeitpotenzierung. Mache es jetzt, gehe keine Umwege. Wissen kann auf verschiedene Weise als relevant markiert werden. Zwei Möglichkeiten sind starke Emotionen oder soziale Bedeutung. Damit befassen wir uns in zwei späteren Folgen. Eine andere ist das Wiederholen, wie wir es ja bereits besprochen haben. Daneben wird der Energieeinsatz für das Gehirn geringer, wenn Lernstoff aufgeteilt, logisch gebündelt und regelmäßig um neues Wissen ergänzt wird. Tipps für die Praxis. Tipp 1. Teilt den Lernstoff in logische Häppchen. Tipp 2. Verteilt den Lernstoff so, dass die Wiederholungen am Anfang häufig sind und zunehmend seltener werden. Tipp 3. Geht nicht davon aus, dass neuer Lernstoff, der nicht wiederholt wurde, für die Teilnehmenden abrufbar ist. Tipp 4. Motiviert die Teilnehmenden, die Unterrichtseinheiten zu Hause vor- und nachzubereiten. Dazu könnt ihr auch Material zur Verfügung stellen oder Tests durchführen. Tipp 5. Ermittelt regelmäßig, was Teilnehmende schlechter erinnern und erhöht gezielt die Anzahl der Wiederholungen dieses Lerninhaltes. Tipp 6. Leider gibt es kein optimales Wiederholungsintervall für komplexe Lerninhalte. Es lohnt sich daher, etwas herumzuprobieren und sich regelmäßig Feedback einzuholen. Wir hoffen, dass euch der vierte Tipp aus unserer Reihe 12 Tipps für gute Lehre gefallen hat und wir freuen uns auf euer Feedback an podcast@skillcube.com oder simjunkies@skillcube.com und wir wünschen euch viel Freude mit dieser Folge, freuen uns auf ein Wiederhören und sagen, macht es gut und auf bald!